Half-Life 3 ist es leider nicht, aber dafür wurde Half-Life Alyx angekündigt und deswegen setzen wir uns, und das sind wir, Simon und ich, heute hier mal zusammen, um ein bisschen die Lore zusammenzufassen und zu gucken, was ist eigentlich seit 1995, seit im Half-Life-Universum die Story quasi losging, was ist seitdem passiert. Genau, hallo, willkommen.
Hallo.
Ja, die Lore ist ganz schön komplex, haben wir jetzt bei der Vorrecherche ja, mal gemerkt.
Ich dachte immer, es wäre eine sehr simple Lore, weil man ja auch nicht so viel erzählt bekommt im Spiel. Ja. Aber du hast hier eine Menge Zettel ausgedruckt und vieles davon wusste ich, aber ich wusste nicht, woher ich das eigentlich genau wusste. Also wird das mal im Nebensatz erwähnt, ist das ein Zeitungsartikel?
Ist so problematisch wie zum Teil mit der Halo-Lore, dass alles so zwischen den Zeilen ist. Ja. Nicht aktiv erzählt, sondern wie du es gesagt hast, in Zeitungsartikeln so alles, was man so ein bisschen in der Umwelt sieht und so, muss man ein bisschen genau hinschauen und eigentlich kann man die ganze Story auch in 60 Sekunden zusammenfassen.
Ja, das glaube ich nicht, dass das geht.
Nein.
Doch, natürlich haben wir sie da, oder was?
Haben
wir
ja, schon? Klar, wir haben natürlich eine Matz vorbereitet.
Haben wir eine Matz vorbereitet? Ja, ja, geil.
Dann wir schauen, mal. Schauen wir ganz kurz rein.
Willkommen in Black Mesa.
Guten Frieden.
Go, go, go.
Hallo, was?
Willkommen in City 17.
Gordon Freeman! Gordon Freeman!
Stehen bleiben! Stehen bleiben, Freeman!
Hi, ich bin
Alex. Mach das mal alleine weiter!
Bla bla bla, Mr. Freeman.
Aha, aha, ja, also, doch, all die Sachen habe ich so auch in Erinnerung.
Ja. Also eigentlich war es ja wirklich so: Gorn geht hier rein, Gorn fährt da raus, Gorn macht das kaputt, Gorn macht dies kaputt, Ende.
Ja, das ist halt das Interessante, so dass im Spiel wird dir ja gar nicht so viel erzählt. Du hast zwar
vor allem im ersten schon mal eigentlich wirklich nahezu nichts.
Genau, ja. Da, am Anfang ist noch am meisten, aber dann ist eigentlich Geballer und Geballer und Geballer.
Ja, wobei man darf nicht vergessen, dass ja auch noch die verschiedenen Fraktionen in Half-Life 1 später noch dargestellt werden, weil man ja gegen sie kämpft. Man kämpft gegen die Soldaten, ne? Genau. Dann gab's ja später noch die Add-ons mit Barney, mit Blue Shift.
Ja, Blue wo Shift, so ein bisschen die Opposing Force.
Genau. War Opposing Force, war das wo die Soldaten oder war das wo diese beiden, es gab doch diese beiden Mädels, die man auch gespielt hat. Das war irgendwo.
Mit den beiden Mädels kenne ich jetzt
nicht. Nee, aber das habe ich nur in Zusammenfassung.
Ich kenne noch Blue Shift, das ist halt mit Barney, da spielst du als den Sicherheitsmann von Black Mesa.
Ja, genau. Genau.
Und Opposing Force spielst du die Soldaten, die da kommen. Aber
genau.
Das hat zum Beispiel.
Weil die sollen nämlich eine Atombombe legen, oder? Ist da, die sollen.
Nee, die sollen alle Wissenschaftler ausrotten. Nein. Nicht ausrotten, sondern einfach töten, weil alles, ja, was in Black Mesa passiert ist, soll halt nicht an die Öffentlichkeit kommen. Deswegen wurde ja die Opposing Force gerufen.
Genau, ja.
Damit die ja alle Wissenschaftler umbringen. Aber das habe ich zu Anfang nicht gepeilt, weil wenn du Half-Life 1 damals auf dem PC gespielt hast.
Doch, eine nukleare Detonation.
Das wurde ja am Ende. Das wurde genau. Ja am Ende gemacht. Mhm.
Ja, ja, aber darum geht's ja nicht.
Aber als ich es zum ersten Mal gespielt habe, ich es zum Beispiel nicht verstanden, wo kommen jetzt plötzlich die Soldaten her? Weil wenn du Half-Life 1 auf Deutsch gespielt hast, sind es ja Roboter, die kommen und dich angreifen.
Ja.
Und ich war so,
ja, stimmt.
Hä? Moment. Da sind Roboter und jetzt spielst du einen Soldaten, der plötzlich da war und überall sind noch andere Kameraden und Soldaten, die dann. Da blicke ich nicht ganz durch.
Ich fand aber sowieso interessant, damals, als man zum ersten Mal einem Soldat begegnet ist, ist es zumindest mir so gegangen, dass ich erstmal dachte, oh cool, ich bekomme Unterstützung.
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Endlich räumen die hier auf.
Man denkt sich, ja geil, ja, der Support, die Army ist da. Und dann fangen die an, die Wissenschaftler niederzuballern. Ja. Und du merkst, oh, okay, ich sehe schon, die sind nicht auf unserer Seite. Mhm. Das hätte man eigentlich wissen müssen, aber damals war ich noch so naiv.
Genau.
Dann dachte ich noch, die helfen uns.
Und das Lustige ist, irgendwann kommen ja noch die anderen Soldaten und dann denkst du, oh, das sind die, die uns helfen. Nein, das sind die Soldaten umbringen, die geschickt wurden.
Das ist wie bei Umbrella. Es gibt immer noch eine andere, noch eine Einheit, die anderen Einheiten auslöschen muss. Und das meine ich. Es wurde sehr viel, man nennt es heute geretconnt. Also es wurde nach dem Originalteil, wurde sehr viel Story draufgepackt, um das Ganze ein bisschen mit mehr Fleisch zu versehen. Was, finde ich, super geklappt hat. Also das kann auch nicht klappen. In dem Fall hat's ergibt es eine richtig schöne homogene Masse an Geschichte, die dann mit dem zweiten Teil natürlich perfektioniert wird, mehr oder weniger. Es wird wenig gesagt, aber man kann sich alles zusammenreimen. Nicht umsonst haben wir hier so viel Infos. Aber wir wollten, glaube ich, erstmal chronologisch anfangen.
Fangen wir chronologisch an,
genau. Hier hast du nämlich sogar eine Timeline, die vor Half-Life 1 anfängt.
Genau, und das ist auch eigentlich, finde ich, ganz interessant, um überhaupt den Gesamtkontext zu raffen. Und das wusste ich auch ehrlich gesagt erst, als ich mich ein paar Jahre, nachdem ich Half-Life 2 durchgespielt hatte, hatte ich mich dann überhaupt mal damit beschäftigt und reingelesen. Dann dachte ich, ach so, deswegen ist das alles passiert. Aber fangen wir doch mal ganz kurz damit an, wie seid ihr denn zum Half-Life-Franchise gekommen? Könnt ihr euch noch damals dran erinnern, wie das irgendwie losging?
Also bei mir war es ganz klassisch. Das Spiel kam raus, ich habe das gespielt. Schon im Intro war klar, okay, das Spiel ist der absolute Hammer, weil ich war immer großer Fan von jeder Art von Story. Und da wurde zum ersten Mal mir eine Story präsentiert. Richtig smart, wie in einem Film. Diese Fahrt am Anfang, nicht direkt Geballer oder ein Tutorial, sondern einfach, hey, du bist hier, arbeite. Und dann lernst du die Leute kennen und redest mit denen und erfährst, was du bist und merkst, okay, ich bin nur der Hiwi, der hier irgendwie den Stein in der gefährlichen Kammer, einmal den Stein da, das ist quasi mein Job, ihr Arschgeigen. Und dann, ne, und den Stein, also diese Probe kriegt er nämlich in einem anderen Spiel von, ich habe das auch nur in der Zusammenfassung gelesen, ich frag mich auch gerade, wo das war, aber er kriegt die von zwei anderen Mädels, die irgendwie, die man auch spielen kann in einer anderen, in einem Add-on oder so, kriegt er das quasi noch überreicht. Okay. Wusste ich nicht. Könnt ihr gerne mal irgendwo in die, könnt ihr euch mal angucken und gerne mal oder auch in die Kommentare schreiben, was genau das war. Ich frage mich immer noch, welches Spiel soll das gewesen sein? Aber es gibt Zusammenfassungen,
die auch
auftauchen und sie geben ihm diese Probe.
Vielleicht ist
Und helfen später dann auch. Es könnte auch eine Fanmod sein. Aber sie gehören, glaube ich, schon zur offiziellen Lore. Ist aber auch egal. Was ich damit sagen will, ist einfach nur, in dem Moment, in dem die Resonanzkaskade losgeht, in dem man nachdem man alles so friedlich ist, man bekommt seinen Anzug, fühlt sich stark, schiebt das Ding rein und dann geht's hier richtig los. Und in dem Moment habe ich mich verliebt in das Spiel. Ab da war klar, okay, als man so diesen Dimensionssprung hat, den ersten, und du bist plötzlich auf Xen und die gucken dich alle und gucken dich an und weg bist du wieder, ja. Und dann landest du in diesem Chaos, ne, landest du wieder, obwohl du nur ein paar Sekunden weg warst.
Aber das ist unglaublich stimmungsvoll halt auch inszeniert gewesen.
Stimmt, keine Zwischensequenzen, sondern es war
allein
alles
das.
Du schon ganz zu Anfang, wo du mit der Lore da hier zur Arbeit kommst, fährst dann vorbei, siehst dann diesen einen Sicherheitsmann, der da irgendwie nicht mehr reinkam, weil der sich ausgeschlossen hat, stellt sich heraus, ist nachher Barney aus Blue Shift. Ja, ist ja das Gleiche passiert. Du siehst dann diesen komischen Spinnenroboter.
Ja, diese gelben
Arbeitsmaschinen. Ja, diese Arbeitsmaschinen. Diese
geil. Aber wait, das mit Barney macht eigentlich keinen Sinn, weil wenn man aus dem Zug aussteigt, empfängt einen doch Barney.
Ja, aber das
da musste er mega schnell nicht reingekommen sein und schneller als der Zug an deinem Eingang.
Aber war es nicht bei Blue Shift auch so, dass er sich am Anfang ausgeschlossen hast und du siehst sogar, wie Gordon Freeman vorbeikommt?
Ich glaube
auch. Du hast recht. Aber das Problem war ja damals auch, die Gesichter, die waren alle gleich.
Ja.
Die sahen alle gleich aus. Es gab zwei verschiedene Wissenschaftler. Es gab den dunkelhäutigen Wissenschaftler, da sagen alle so, okay, ist Eli Vance. Und dann gibt's ja noch Dr. Glatzkopf. Kleiner, das ist der mit dem Glatzkopf. Ja. Das waren halt die beiden. Und wahrscheinlich gibt's noch den dritten oder vierten. Mhm. Aber es waren halt nur die, so. Die haben sich dann aus den Charaktermodellen, die es damals gab, dann einfach eine Geschichte um die gestrickt. Also, es kann ja nicht gewesen sein, dass mit die zwei Wissenschaftler da
waren. Und zum Beispiel Dr. Kleiner spielt ja in Half-Life 1 auch keine nennenswerte Rolle. Nee, das ist ja nicht so, als würdest du den wahrnehmen, so, ach, das ist Dr. Kleiner.
Eli Vance genauso.
Eli Vance genauso. In Half-Life 2 kommst du da so an und wer sind diese Leute?
Alles so selbstverständlich, ne?
Ja, ja, genau.
Also, hey.
Ja, weil sie ihn natürlich kennen, ne? Sie haben so lange gearbeitet, so, es ist klar. Man muss natürlich dann ein bisschen Abstriche machen. Der erste hat noch, storytechnisch noch, ist noch nicht so perfide wie der zweite zum Beispiel.
Ja.
Aber ich finde, gerade, dass sie so Projektionsfläche lassen, so die Wissenschaftler, wo man eben auch nicht weiß, sind das jetzt die Guten, die Schlechten, man hat ja aus Hollywood eher das Gefühl, das sind immer die Bösen, so in dem Fall, kann man schon verstehen, diese Faszination und gleichzeitig aber sorgen sie dafür, dass die Bedrohung überhaupt erst existiert. Man selbst ist ja eigentlich mitverantwortlich, weil man es macht, also man übt nur aus.
Ich glaube, ist der erste Arbeitstag von Gordon Freeman gewesen, ne?
Ich weiß es nicht, kann das sein? Nein, das kann nicht sein.
Da, irgendwas
die würden einen doch dann anders anquatschen. Echt, der erste Arbeitstag?
Irgendwas war, aber egal. Aber er ist dazu verantwortlich, du hast es auch vorhin gesagt, er schiebt dann diesen Wagen rein mit diesem Kristall, diesem Stein. Und das, was du vorhin erwähnt hast, haben die auch in dem Spiel ein bisschen aufgegriffen. Du meinst ja so, ja, Gordon Freeman, der drückt ja nur Knöpfe und schiebt da Sachen rein. Das hatten die in Half-Life 2 dann auch nochmal erwähnt. Da meinte Barney dann so, ey, Gordon, Knöpfe drücken, da bist du gut drin, ne? Richtig gut, ja.
Finde ich sehr lustig, wie sie alle auf
und auch die Running Gags beziehungsweise die Texte, die sie in Half-Life 1 haben. So, nach Feierabend trinken wir ein Bier, ne? Das haben sie in Half-Life 2 dann auch nochmal aufgegriffen.
Das stimmt, das ist ja das Erste, was Barney dann sagt, wo er die Combine-Maske
so. Das Bier möchte ich dir schulden.
Ja, genau.
Ja, das ist schön gemacht, vor allen Dingen, weil für ihn Wir springen jetzt tatsächlich in der Zeit rum, aber das passt vielleicht auch, ne? Ist ja ganz gut, weil für Gordon natürlich auch keine Zeit vergangen ist zwischen den Teilen im Grunde, ne? Also es geht für ihn nahtlos, geht er mit der Lore sozusagen, was ja auch Meta ist, ne? Dass er mit der Lore mit der Lore quasi wegfährt. Also schon super mehr die schon Lore.
Am Ende von Half-Life 1, da steht er ja in der Lore mit dem G-Man.
Genau,
der
kommt direkt in 2 an.
Nee, da hat er den Wahl gehabt. Da sagt er so, entweder arbeiten Sie für mich
oder
Sie nehmen einen auswegslosen Kampf.
Ja, gegen
die Vortigons.
Gegen die Vortigons.
Ja.
Und er entscheidet sich offensichtlich für das Erste. Also er arbeitet für den G-Man und wird dann in so einer Zeitblase, was auch immer, gehalten. Er wird, für ihn ist keine Zeit vergangen, sondern er fährt direkt sozusagen im zweiten Teil ein. Und es sind wie viele Jahre vergangen?
20.
Also mega geile Geschichte an sich. Gordon, auch sehr ungewöhnlich, jemand, der nicht redet. Also das war damals aus Gründen. Ne? Dann hat man es gelassen. Ich finde es immer noch eigentlich völlig okay.
Ich finde es super, weil dadurch bist du das ja eigentlich ein bisschen.
Das erhöht so
die Immersion, finde ich, dass man in der First, du siehst ihn ja nie in der Third Person, das heißt, du läufst durch diese Welt. Und ich weiß nicht, ob es das erste Spiel war, aber zumindest hat es das ja geprägt, dass du die Zwischensequenzen nicht als Cutscenes hast, sondern dass du währenddessen rumlaufen kannst. Ja. Und wie cool ist auch bitte dieser Moment, wo du eben in Half-Life 2 in Dr. Kleiners Labor dann eben kommst. Da wird erstmal ewig lang getalkt, aber du kannst dich da umgucken und du kannst diesen Mini-Teleporter ausprobieren.
Das Vergrößerungsglas. Also
diese Wackelpuppe da auch noch.
Und das war ja quasi ein Tech-Showcase damals.
Ja. Das hatten sie damals, glaube ich, auf der E3 dann auch gezeigt. Ich habe damals Half-Life 2 zum ersten Mal auf der CD von GameStar gesehen, wo sie das dann auf D3 gezeigt haben, so dieses ganze Showcase, wo dann diese Lupe war, wo er dann hier herumgetippt hat, die Mimik und Geste, die dann zum ersten Mal eingeführt wurde. Ich dachte so, oh mein Gott, Videospiele können das mittlerweile. Und natürlich auch mit Half-Life 2, wo dann zum ersten Mal Physik, die Havoc-Engine eingeführt wurde. Ja. Ich dachte so, oh mein Gott, das war
groundbreaking.
Das wird die Videospielwelt revolutionieren. Hat sie ja zum Teil auch,
weil
überall war Havoc-Engine, überall wollten sie die Gravity-Gun einbauen. Und
sie haben es vor allen Dingen sie haben direkt die Havoc-Engine auch genutzt. Sie haben geile Physikrätsel gebaut, die nicht sich wiederholt haben, die wirklich intelligent waren, die simpel waren in der Lösung. Trotzdem brauchte man lange, um es zu raffen. Dann die Gravity-Gun wurde dafür noch kombiniert. Hammer. Also da muss man sagen, Valve hat einfach Ahnung, wie man Missionen baut und wie man eine Geschichte erzählt. Deswegen freuen wir uns ja alle so auf Alex auch.
Ja. Ja, und die mussten ja auch nicht komplex sein, diese Rätsel, weil damals war es der Wow-Effekt. So, du hast einen Backstein in so einen kleinen Aufzug gepackt und plötzlich verlagerte sich das Gewicht und dachte so, was, wie im echten Leben? So, das war damals so.
Du nimmst eine Tonne, nimmst sie mit unter Wasser und dann geht sie automatisch hoch.
Geschichte.
Damit du halt mit dem Boot darüber fahren kannst.
Du musstest dieses Ding von unten mit Luftfässern quasi absichern.
Ja, aber bei Half-Life 1 war ja auch schon so viel Neues, was revolutionär war. Zum Beispiel Nachladeanimation von Waffen. Hattest du vorher nicht gehabt. Also wenn du dir Doom oder Wolfenstein anschaust, entweder hatten die unendlich Munition oder Nachladen war Waffe runter, Waffe ist wieder hoch.
Das stimmt, recht.
Und Half-Life 1 hat das ja schon eingeführt und dann hast du es ja in verschiedenen Mods ja auch gesehen. Also Half-Life ist halt einfach so der Wegbereiter für viele Spiele gewesen, weil was für Mods dann dafür alles erschienen sind, das müssen wir nicht erzählen. Also Counter-Strike und so weiter. Und halt, die Waffen. Also ich bin immer noch geflasht von was für verschiedene Waffen es damals gab. Du hast die ikonische Crowbar, du hast die MP5, wo man die Waffenladeanimation gesehen hast, du hast die Gauss-Kanone gehabt und du hast noch viele coole Alien-Waffen gehabt.
Ich war immer großer Fan von dieser Saugwaffe, oder war keine Saugwaffe, aber die hat so einen dicken Strahl abgeschossen und wer auch immer davon getroffen wurde, ist einfach sofort
explodiert. Ja, das war die Raygun, die Gauss-Kanone.
Ja, die war mega.
Ja, war das die? Also die hat so ein und dann war der, also es war nicht so, Railgun ist ja nur so ein Schuss, aber das war in dem Moment so ein Strahl. Ich weiß aber nicht, wie die heißt.
Es gab doch diese fetten Viecher mit diesen zwei Armen, die dann so einen fetten Strahl abgeschossen haben.
Vielleicht war das
ein Arm von dem.
Also ich kenne das im Multiplayer, weil da war das immer, da gab's immer ein, zwei Maps, das war diese eine Map, in der Mitte ein Platz, drumherum Gebäude und irgendwo da hinten ist ein Bunker. Und wer in den Bunker geht, kann den kann
die Atombombe so.
Genau. Und die habe ich damals mit meinem mit dem Verlagsleiter, der hat aus irgendeinem Grund, mit dem habe ich in einem Raum gesessen bei der Funimation noch, als ich angefangen habe, und habe mit dem halt. Ich habe wenig gearbeitet für ein paar Wochen, weil der immer wollte, dass ich mit ihm Half-Life spiele. Und er war der Chef, habe ich natürlich nicht Nein gesagt.
Ja,
und mit diesem Sauger, wir haben uns da teilweise stundenlang haben wir uns in diesen winzigen kleinen Multiplayer-Räumen und immer wer den Sauger hatte, der war der King. Ne? Bis der Sauger leer war. Also ist kein Sauger, aber ich nenne ihn so, ne? Weil der irgendwie hat er für mich irgendwas von einem Staubsauger gehabt. Oder von hier diesen Dingern bei Ghostbusters. Ne?
Ja, genau, stimmt.
Die Proton-Packs. Also es ist einfach Hammer. Dieses Spiel hat so viele Erinnerungen ausgelöst bei den Menschen und hat die Gaming-Welt nachhaltig verändert.
Als Half-Life 1 rausgekommen ist, war ich, glaube ich, 6 oder so. Und ich hab's.
Das ist echt krass, echt.
Ich war 9.
Ja, 3, 4, 5 Jahre später saß ich bei meinem Vater am Rechner, irgendwie war da, meine Eltern sind getrennt, ich war da am Wochenende und konnte da immer ganz viel zocken. Und hab mir dann natürlich angeguckt, was hat er da so drauf? Und was hatte er drauf? Half-Life 1. Ich wusste nichts darüber. Ist auch gar kein Spiel für einen 10-Jährigen, was für so jemanden geeignet wäre. Ich starte es an und denk, cool, ein Spiel mit einem Zug und so. Und hatte, hab ich richtig gut gefühlt und dachte, oh, wie spannend, hier arbeiten Wissenschaftler. Ich bin vielleicht auch ein Wissenschaftler, wie geil und so. Bis man dann halt diese Resonanzkaskade auslöst und plötzlich diese Headcrabs. Und das war immer der Punkt, dann habe ich sofort
eine Alter 4. Ich hatte auch Angst gehabt.
Ich hatte so Angst. Und ich hatte
und dann die Zombies noch, ne?
Skeptisch wurde ich schon vor der Zugfahrt, als das Valve-Logo eingeblendet wurde, weil das war damals noch dieser Dude mit dem Ventil.
Mit dem Auge.
Ja, und das hat mich im Traum.
Und dann noch diese gruselige Musik.
Das war hart. Ich habe jedes Mal, so wenn ich Kopfhörer schon auf hatte, bin ich jedes Mal zusammengezuckt und für mich hat das so direkt auch Half-Life geprägt, komischerweise, weil ich Angst hatte vor diesem Kerl. Wenn heute auf Reddit, wenn da irgendwo dieses Bild kursiert, hast du darunter 100 Millionen Leute, die alle schreiben, Alter, das ist der Albtraum meiner Kindheit und so. Ja. Und das gab's ja mit ein, zwei anderen Varianten noch.
Aber ja, das war Half-Life 2, ja.
Aber wie gesagt, der vorne, also es furchtbar, aber auch geil, ne?
Ja, dass man so in Erinnerung behält. Irgendwas hat
ich meine, offensichtlich jede erreicht. Firma hat ja sowas, ne? Aber an die meisten erinnerst du dich nicht. Aber den Typen, den weißt du immer noch.
Das stimmt, ja.
Der Valve-Dude.
Das ist ja der Valve-Dude, genau.
Und der Witz war dann, dass ich es dann halt nicht weiter verfolgt habe, weil ich halt so gemerkt habe, okay, ich kann es offensichtlich nicht durchzocken, weil es mir so viel Angst bereitet. Und Jahre später war ich dann bei einem Kumpel und so bin ich zu dem PC-Gamer geworden, der ich heute bin, weil der hatte Half-Life 2 und ich habe nur zugeguckt und das hat mich so beeindruckt. Vor allem hat er die erste Version von Garry's Mod oder überhaupt die ersten Versionen, die waren noch kostenlos und die waren nur dieser Sandbox-Teil, wo du eben mit den ganzen Props und so rumspielen konntest. Und das hat mich, das Spiel hat mich auch eher sekundär interessiert. Ich fand's so fantastisch, dass wir in diesem Sandbox-artigen Gebilde da irgendwas, wir haben dann versucht, so Flugautos zu bauen, so eine Platte und darunter so Gasdinger und die konntest du auch programmieren, dass die halt in einer gewissen Stärke, das war der Wahnsinn. Und dann habe ich, bin ich evangelisch geworden, hab mir eine, also, weil das gibt ganz viel Geld
bei der, die Konfirmation.
Bei der Konfirmation. Dann habe ich mir meinen ersten
Half-Life, evangelisch, wo war der Profit? Ach so, der kam dann.
Ja, jetzt. Genau. Und dann Konfirmation, dann habe ich mir einen Gaming-PC geholt, nur um erstmal Half-Life zu spielen, beziehungsweise Garry's Mod. Und dann dachte ich mir, jetzt schaue ich mir das Spiel aber doch mal im Detail an und spiel's auch durch und so. Und dann habe ich erst gerafft, boah, wie krass ist eigentlich Half-Life, wirklich.
Ja, bei mir war es ein bisschen anders. Wie gesagt, ich habe ja die CD gehabt mit der Demo, die habe ich so oft gesehen, weil die einfach so geil war und wie sie auch alles da präsentiert haben und dann irgendwann mal Giga gesehen, so, ja, wir spielen heute Half-Life 1. Ich weiß gar nicht, ob du das damals gemacht hast oder nicht.
Nee, wahrscheinlich nicht, weil ich war ja nicht am PC-Bereich,
okay.
Ich war ja Max-Bereich.
Ich fand das mega cool und habe dann auch hab dann meine Sommerferien
damit. Ich durfte die Spiele nicht spielen. Da war der Ede. Ede hat da sehr darauf geachtet, dass ich nie Spiele spiele.
Es ging ja um die Tools und Mods.
Ja,
und
wirklich. Ja. Die haben uns keine Spiele spielen lassen. Die wollten immer nur, dass wir Patches und Co. Da war auch keinerlei kollegiale.
Nee. Sachen ändern sich nicht.
Ich habe ihn ja zu Rocket Beans geholt.
Oh! Oh.
Ich bin nicht nachtragend.
Nee, ich hatte die Demo gesehen. Also, und dachte so, ah, geil, dann spiele ich jetzt auch Half-Life 1, weil nächstes Jahr kommt schon Half-Life 2. Schnitt, das Spiel wurde ja gehackt. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Das Spiel wurde
ja, es kam wurde gehackt. Raus.
Es gab eine frühere Version und das war
haben wir auch gespielt.
Der Hacker war sogar Deutscher. Und da gibt's auch eine lustige Geschichte.
Das war bestimmt Kim Schmitz.
Gabe Newell meinte dann auch zu dem, ey, der Typ, der das gehackt hat, wir finden dich richtig gut, wir laden dich ein und du wirst ein Angestellter. Schnitt, der wurde festgenommen.
Das ist
einfach die Falle schlechthin
gewesen. Was das eine hat gute echt Falle. Gabe Newell gemacht, oder?
Ich glaube, das
Alter.
Ich weiß nicht, ob das
heute
jetzt wirklich so war.
Dafür,
es könnte auch ein Urban Legend sein.
Heute würde der für in den Twitter-Knast kommen.
Also
der nie wieder. Der Shitstorm würde nie enden.
Ich kann mich natürlich noch irren, aber ich glaube, das hatte ich irgendwo mal gelesen.
Nein, aber im Ernst, das ist ja auch perfide und genialer Plan. Aber es ist halt auch mega asozial. Aber es kann sein.
Also aber ganz im Ernst, wer ist für deine Sicherheit besser als jemand, der versucht, deine Sicherheit zu gefährden?
Ist doch so, die werden doch überall, werden doch normalerweise eingestellt. Die sind dann Blackheads oder Whiteheads, ich weiß nicht, wie die heißen, aber die kümmern sich dann darum, dass andere Leute eben nicht das nachmachen können. Ne?
Ja.
Also warum, das ist die smarteste Idee. Ja. Hackt uns, na gut, sonst könnt ihr hacken. Also wenn wir mal irgendwas, dann könnt ihr damit bei uns arbeiten dann.
Es wurde dann verschoben und ich habe dann meine ganzen Sommerferien damit verbracht, Half-Life 1 durchzuspielen und ich bereue nichts. Ich glaube, das war jetzt 2002 oder 2003. Ich glaube, es wurde 2002 angekündigt, 2003 sollte es erscheinen. Ist letztendlich, glaube ich, 2004 erschienen. Und da habe ich auch noch diese lustige Geschichte. Ich habe Geld für Half-Life 2 gespart, weil ich wusste, es kommt jetzt irgendwann Ende des Jahres. Und war dann ein paar Tage vor Release dann mit meinem Vater unterwegs beim Mediamarkt und meinte so, Scheiße, hier liegt Half-Life 2. Es kommt erst morgen oder übermorgen. Kannst du es mir kaufen? Ich habe zwar nicht alles mit. Und dann mein Vater, ja, ja, kaufe ich dir. Erzähl es nicht deiner Mutter. Alles gut, ich war noch nicht 18. Mega glücklich, nimm die CD mit nach Hause, installiere sie. Okay, ich muss so ein Tool installieren, Steam.
Oh,
installiere
Gott,
Steam.
Mich. Oh nein.
Und dann, das Spiel startet nicht. Ja. Das Spiel startet nicht, weil man noch einen Day-One-Patch hatte.
Ja, war bei uns genauso. Okay. Also tatsächlich bei uns auch. Wir haben das dann auch gehabt, wollten es für Giga wie immer halt vorbereiten. Und ja, dann hat das niemand zum Laufen bekommen. Und dann mussten wir, glaube ich, was anderes machen oder so. Ich weiß nicht mehr. Das war absolut Horror damals. Wir haben Steam so gehasst. Und heute ist es halt so essentiell.
Ja. Das kannte man damals ja auch noch nicht. Sowas wie Day One Patch war ja noch nicht so etabliert.
Ja, vor allem
sowas
wie Steam muss online sein. Das geht ja wohl nicht.
Also die ganzen Packungen danach hatten ja danach überall diese Sticker gehabt. Braucht Online-Anbindung, braucht Online-Anbindung, braucht Online-Anbindung. Und das Gute an Half-Life 2 war damals, du hast auch Counter-Strike Source dazu bekommen.
Stimmt, ja.
Zu einem guten Preis, wenn man so bedenkt, so 40, 45 Euro ja, hast du so, zwei Spiele.
So was war das damals, ja. Genau. Aber jetzt rückblickend betrachtet, was für ein guter Move von Valve, halt das an dieses Spiel zu binden.
Das war überhaupt die Idee, würde ich sagen, um Steam groß zu machen. Die haben leider alles, also was ist leider? Ja, weil sie heute kein Half-Life mehr machen. Sie haben alles richtig gemacht, leider.
Ja, stell dir vor, ihr hättet es auf der Valve Index gemacht.
Ja,
Half-Life Alyx nur auf der Valve Index. Hätten sie machen können.
Ja, und das ehrt ja eigentlich auch Valve, dass sie sagen, nee, wir wollen aber die Technik an sich, also Virtual Reality, nach vorne bringen. Ja. Und deswegen machen wir es gar nicht exklusiv.
Und das Schöne ist, machen wird. Die haben solche Vorschusslorbeeren, das wirklich über Jahre, und das erzähle ich jetzt nicht nur, weil ich das gerne so, weil ich VR so gut finde, aber über Jahre haben alle Leute, mit denen man geredet hat, immer gesagt, ey, wenn VR Durchbruch bringen muss, sozusagen, dann erwarte ich mir am meisten von Valve, weil die auch schon damals eben mit der Havoc Engine, und die haben einfach in Half-Life 2 gezeigt, dass sie mit neuer Technologie wirklich gut umgehen können und direkt was finden, was das Ganze unique macht. Und deswegen, alle Leute, die sich beschwert haben, haben immer gesagt, ja, wenn Valve mal was macht mit VR, das gucke ich mir noch mal an. Weil die so echt so ein hohes Niveau haben. Deswegen denke ich jetzt auch, wenn die jetzt VR verkacken, dann gibt es vielleicht wirklich keine Hoffnung. Aber ich gehe nicht davon aus. Die bringen ein paar neue Sachen rein und sie machen das, was man schon kennt, einfach top-notch, einfach richtig.
Ich glaube auch, sie polieren das so richtig schön und zeigen, ja, so, wenn man es genau weiß, wie es richtig sein muss und geht, wie wir, dann sieht das Ende so aus.
Die haben ja auch keinen Druck gehabt, die haben das einfach aus dem Nichts gesagt, okay, jetzt in wenigen Monaten, jetzt Ende März kommt jetzt Half-Life Alyx, wir haben es nicht erwartet, wir haben nichts erhofft.
Ja.
Das heißt, sie haben hinter unserem Rücken sozusagen, ganz böse gesagt, einfach irgendwas entwickelt, worauf wir eigentlich Bock haben die ganze Zeit.
Ich muss sagen, als damals die Vive angekündigt wurde, dachte ich,
das ist es jetzt.
Genau, sie bringen jetzt Half-Life 3 exklusiv für die Vive, wäre halt auch ein krasser Move gewesen. Mhm. Aber sie hatten offensichtlich keine Eile und haben sich schön Zeit genommen. Aber dass sie es jetzt trotzdem noch machen, also nicht Half-Life 3, aber überhaupt die Half-Life-Marke, ich glaube, niemand von uns hätte gedacht, dass die jemals wiederkommt.
Nein, ich meine, sie haben ja, wir müssen ja auch kurz noch irgendwie die Chronologie mal kurz, Half-Life 1, Half-Life 2, dann statt Half-Life 3 kam Episode 1 und 2.
Mhm. Und Portal auch, 1 und 2 noch, was auch dazu gehört in das Universum.
Mhm. Aber dann halt kein Episode 3. Und der Urplan war damals ja, regelmäßige Episoden rauszubringen. Damals war das die Phase, wo alle das versucht haben. Mhm. Die einzigen, die es geschafft haben, sind Telltale, und die sind heute auch nicht mehr da.
Also, Sin hat das ja auch noch versucht, glaube ich.
Oh, echt?
Weiß nicht.
Ja, kann sein, ja. Aber
Sin hatte doch auch damals die Source Engine gehabt.
Ja, das kann schon sein. Aber die haben einfach recht schnell gemerkt, dass diese Episodenkiste zumindest für Valve nicht funktioniert. Da ist vielleicht die Qualitätssicherung einfach zu hoch oder so. Was ich
dann
auch begrüße.
Die Idee fand ich gar nicht so schlecht, als sie gesagt haben, ja, anstatt jetzt irgendwie 2 Jahre zu warten, bringen wir euch jetzt jedes Jahr häppchenweise was raus, können dann in unserer Engine irgendwie Stück für Stück immer was verändern. Klingt eigentlich gar nicht so schlecht, aber.
Und dann enden sie halt mit dem mega Cliffhanger und sagen halt nie wieder was dazu. Das war halt schon traurig. Aber ja, du hast gerade angesprochen, Chronologie. Fangen wir noch mal ganz kurz an.
Ja, wir haben zumindest alles geredet.
Genau.
Ey, aber das war auch wichtig.
Ja, das musste raus. Wenn man sieht, Leute, wir haben sind emotional dabei. Wir freuen uns richtig auf Alyx. Wir sind große Half-Life-Fans einfach. Genau, ich fasse zumindest mal ganz kurz den Anfang vor Half-Life 1 zusammen, weil der ist, finde ich, echt ziemlich entscheidend dafür, dass man diesen ganzen Krieg und diese ganzen größeren Zusammenhänge rafft. Und zwar fängt alles damit an, dass die Combine halt den Heimatplaneten der Vortigons angreifen. Ihr erinnert euch, die Vortigons sind die
mit diesem großen Auge, oder haben die mehrere Augen, aber die haben so
ein großes rotes Auge.
So ein großes rotes Auge. Und haben auch hier so kleine Händchen.
Ja, oh, ja. Und können sich teleportieren und Blitze schießen.
Und das waren in 1 die Gegner.
Genau.
Da kommen wir später zu.
Genau, exakt diese Leute hatten einen Führer, den Nihilanten, oder? Oder
wie? Nihilant, ja doch.
Nihilant, genau. Das ist doch im Prinzip auch das Vieh, was man am Ende von 1 dann mit dieser Gehirngranate killt.
Ja, ich glaube, das ist er.
Das
der Nihilant, dort ja, genau, dieses beim, Baby.
Genau,
das große
genau,
ja. Baby. Aber die stehen natürlich, muss man sagen, die stehen zu diesem Zeitpunkt dann schon unter dem Einfluss der Vertigons, ne?
Oder? Der Combine.
Der Combine, genau. Also, weil man fragt sich, hä, warum eigentlich sind das doch die Guten sozusagen?
Die sind friedfertige Aliens, ja, die dann durch die Combine unterjocht wurden und dann böse wurden, weil sie hatten genau, ja, irgendwie so eine Art Sklavenhalsband gehabt. Das wurde ja auch gesagt, dass Gordon Freeman sie befreit hat im zweiten Teil.
Ja, und nachdem er sie mehr oder weniger fast komplett ausgerottet ja, hat.
Genau, nachdem sagen, er die Hälfte von denen ausgerottet hat, diesen Nihilanten genau, gekillt aber, hat, wurde er, wurden die ja befreit. Also deswegen ja, kommen die auch mal so, Gordon Freeman, der große Befreier und so weiter. Und
aber Moment, der Nihilant ist, glaube ich, schon immer einfach deren Herrscher gewesen. So, der gehört irgendwie zu denen. Mhm. Und der wurde von den Combine aber übernommen. Und deswegen genau, war der einfach der das Werkzeug des Sklaventreibers.
Genau, und durch die Zerstörung war dann, also ja, also er war, es war der Endgegner in 1, aber eigentlich ja, war er gar nicht so böse. Aber das ist ja egal.
Genau. Jedenfalls, als die Combine eben diesen Planeten besucht haben, um da Krieg zu führen, sind die Vortigons von Planet zu Planet erstmal durchs halbe Universum geflüchtet, bis sie irgendwann Zen erreicht haben. Und Zen kennen wir ja eben, weil man da gegen den Nihilant kämpft. Und das fand ich sehr interessant, dass das verrät einem das Spiel ja wirklich gar nicht. Das habe ich wirklich nur durch Recherche und YouTube-Videos und so gerafft, dass Zen ja so eine Art Bahnhof der Dimensionen ist. Also da irgendwie verschiedene Paralleluniversen oder eben
also Dimensionen,
so eine Hubwelt, genau. Ah, okay. Da können sich alle Aliens treffen und deswegen hängen da auch Headcrabs rum und was gab's dann noch? Alle möglichen jetzt widerlichen
komischen Formen Hunde ohne Köpfe.
Genau, diese komischen
dieses Tentakelvieh, diese
Fledermaus-Sounds gemacht haben. Ja. Das Tentakelvieh, ja, also ganz, ganz widerliche Leute. Ja,
jetzt muss man dazu sagen, nur das geht jetzt weg von der Story, aber ist relevant für alle, die es vielleicht nachspielen wollen oder anspielen wollen. Es gibt ja Black Mesa, was ja so ein Remake ist von 1, von Fans. Ich kann mich noch erinnern, das wurde zum ersten Mal angekündigt, glaube ich.
Zum Launch von Half-Life
2. Dann hieß es irgendwann, habe ich einen Trailer gesehen, 2008. Ne? Und jetzt haben wir 2020 und jetzt ist es fertig.
Ja.
Auch lustig, dass der Trailer auch eine Hommage ist an den Trailer von 2008. Das ist schon irgendwie lustig. Sie wissen selbst, dass es mega lange irgendwie gedauert hat. Und da ist Xen deutlich anders als in Half-Life 1, weil in Half-Life 1 ist es halt so der Endgegner-Level. Das ist
sehr langweilig.
Ist sehr langweilig.
Sprungpassagen, die nervig
also waren. Richtig scheiße, kann man so sagen, der schlechteste Part von Half-Life, immer noch gut, aber schlecht in Relation und deswegen, das für alle wichtig, die es eben nochmal spielen wollen, in Black Mesa ist das komplett umgebaut worden, ist irgendwie 3 Stunden lang und mega schön und ist so das Highlight von Black Mesa, also da lohnt es sich wirklich auf, und wenn es nur ist, aufgrund des letzten Viertels nochmal zu spielen. Das wollte ich nur kurz sagen, weil ich finde, Xen geht halt in Half-Life 1 so ein bisschen unter, weil es halt wirklich einfach nur dieser blöde Alien-Planet ist und am Ende dieses Riesenbaby, also ist schon einfach dämlich. Aber naja.
Ja, und sie haben vor allem ganz viel überarbeitet. Sie haben schon die Sachen, die paar Sachen, die gameplaymäßig schwach waren, haben sie versucht zu optimieren.
Genau.
Unter anderem halt natürlich, dass du hast eben gesagt, die Wissenschaftler sahen im Prinzip alle gleich aus und sie haben jetzt aber die Schlüsselfiguren Eli Vance und Dr. Kleiner eben auch da ein bisschen etabliert und den Dialogzeilen gegeben, die es vorher auch nicht gab und so, um das alles ein bisschen mehr zu connecten, finde ich auch eine ganz coole Entscheidung.
Ja,
es braucht kein 1:1
Remake. Es gab ja auch männliche Wissenschaftler, ne? Und dann stellte sich in Half-Life 2 raus, ja, da gab's ja noch eine weibliche Wissenschaftlerin.
Ja.
Also
ich finde bisher die Crowd, wie sie so ist, mit Alex, ihrem Vater, Kleiner, Barney ist ja auch noch dabei. Also, das ist irgendwie, das wirkt sich für mich schon wie meine Familie. Das sind schon so Leute, auch wenn ich die selten sehe, die sind, da weiß ich wenigstens, keiner von denen ist ein Betrüger, keiner von denen ist irgendwie, naja, oft hast du ja so, kriegst Leute vorgestellt, einer von denen ist dann irgendwie,
einer von denen
arbeitet ist, für die Bösen.
Ja, einer von denen ist ein Littlefinger.
Aber das sind auf jeden Fall diese Freunde, die sich nie melden. Weil,
seit
10 Jahren haben wir nichts von denen gehört.
Ja, das ist wahr.
Sehen wir ja noch gut.
Das stimmt.
Ja.
Ja, genau, weiter in der Vorgeschichte.
Jedenfalls verfolgen die Combine die Vortigons oder eben diese Spezies dann die bis nach Zen und da geht dann ein ewiger Krieg vonstatten. Derweil auf der Erde studiert Gordon Freeman am MIT, was studiert er nochmal? Anomale Materie oder so, keine Ahnung, um seinen Doktortitel zu erhalten.
Das wäre eine gute Nerdquiz-Frage.
Total, ja, die ich trotz Rechercheblatt nicht beantworten könnte. Genau, dann kommt zeitgleich eigentlich auch noch so ein bisschen, aber da wollen wir nur ganz, ganz kurz mal drauf eingehen. Black Mesa ist das größte Konkurrent, ist ja Aperture Science. Portal und Half-Life spielen halt im gleichen Universum. Was für Half-Life 3 wohl auch sehr relevant werden sollte, aber das ist ja nun erstmal vom Tisch.
Mhm.
Genau, ja,
du spielst jetzt auf die Borealis an, oder?
Exakt, weil beide Unternehmen forschen nämlich zeitgleich an einer Teleportationstechnik oder einer Portaltechnologie. Und
wahrscheinlich nutzen sie da auch diese Kristalle, ne? Diese
genau.
Kristalle von Xandy für all diese Sachen.
Ja, zumindest Black Mesa
benutzt die.
Aperture Science löst es an.
Mondstein benutzen sie.
Ach, die benutzen Mondstein, das wusste ich jetzt gar nicht.
Deswegen, du hast Portal 2 gespielt, oder?
Ich habe Portal 2 gespielt.
Erinnerst du dich noch an das Ende?
Ich habe das, jetzt kommt's, ich habe es nie zu Ende gespielt. Ich hänge an einem Rätsel und habe es nie weitergespielt.
Oh nein, es gibt so einen Magic Moment gerade am
okay,
Ende.
Okay, dann ich habe schon lange drüber nachgedacht, den zweiten, ich werde ihn auf jeden Fall nochmal spielen, weil ich finde den super. Es ist ich habe bis diese Kartoffel irgendwie relevant wird und da habe ich dann noch ein bisschen weitergespielt, aber ein Rätsel, wo ich einfach nicht weiterkam. Und ich weiß bis heute nicht, das war, wo man diese Flüssigkeiten und so bounced und so auch abspritzen muss. Und ich könnte dir bis heute nicht sagen, wie es weitergeht. Mhm. Aber jetzt habt ihr mir gerade Bock gemacht. Ja. Da ja, ist dann wirklich der Kopf noch was richtig Gutes raus.
Also Magic Moment, ganz im Ernst.
Also generell.
Ich liebe Portal. Also ich dachte nur, okay, ist jetzt nicht so schlimm. So, ich muss das Ende jetzt von Portal nicht sehen, weil das Ende von Portal 1 war jetzt auch nicht so spektakulär. Weißt du, man kommt ja nur aus dem Ding raus.
Ja, ja. Das Ende haben sie ja noch erweitert, indem kurz vor Portal 2 erschienen ist, haben sie noch einen Patch reingepackt und meinten haben dann noch so eine Szene reingepackt, wie Shell dann nochmal irgendwie von einer Maschine gezogen wird.
Stimmt, die wurde dazu gepatcht, richtig, wie sie aus dem Bild gezogen wird.
Bei Portal 1 war es ja so, nachdem sie hier GLaDOS besiegt hat.
Eigentlich war man tot.
Also da lag sie ja irgendwie oben auf der Straße und GLaDOS
genau,
lag
aber man sieht zerstört. Die Außenwelt. Man sieht, es ist
durch eine echte Welt. Kam dann noch irgendwie eine kleine Sequenz, wie sie dann weggezogen wird.
Das ist ja interessant. Das wusste ich nicht.
Generell hat aber Portal 2 ja auch viel, viel mehr Story als der erste nochmal. Und,
ja, absolut. Wo dann nochmal viel über den Gründer erzählt wurde, wie GLaDOS entstanden ist. Und auch wie oft dann immer gesagt wird, ja, diese Konkurrenz von Black Mesa und so. Es ging ja auch darum, die wollten Förderungsgelder haben. Und ich glaube, Black Mesa hat das Geld bekommen und Aperture Science nicht.
Ah, okay. Aber guck, wo es Black Mesa hingebracht hat. Die Soldaten, die irgendwie alles wegballern, das hat ihnen nicht wirklich geholfen. Nee.
Aber ich mag halt auch, wie diese Informationen vermittelt werden. Und zwar in Portal 1 rennt man auch irgendwann an so einem Konferenzraum vorbei, wo man nur durch so eine Glasscheibe irgendwie reingucken kann. Oder geht man da sogar durch und man sieht noch einen laufenden Beamer und der hat halt gerade eine Präsentation, wo irgendwie drin steht, so eine Analyse vom Konkurrenten Black Mesa und was man jetzt für Schritte unternimmt, um irgendwie da mithalten zu können und so.
Kann mich vage erinnern, ja.
Super geil, dass sie das so connected haben.
Auch der Song am Ende von GLaDOS, wo sie dann erzählt, so, maybe Black Mesa? Ja. Just kidding.
Just kidding, ja.
Just a joke. Irgendwie sowas war es, aber.
Ja. Und das ist ja dann auch die KI, ne? GLaDOS ist ja die KI, die auch. Die jetzt hier steht jetzt, dass sie eingesetzt wurde, zum ersten Mal in eine Forschungseinrichtung zu leiten. Das ist
genau das,
ne?
Genau.
Ist denn die GLaDOS, aber ist nicht auf der Borealis jetzt?
Nee, das
weil das steht hier jetzt auch Borealis, genau. Kurze Erklärung, ist dieses riesige Raumschiff, ein Zeitreiseraumschiff?
Nee, kein Raumschiff.
Ein ganz ist das nicht ein Raumschiff?
Das ist ein Transportschiff, glaube ich. Oder
Forschungsschiff.
Forschungsschiff, was.
Das ganz normal
ist trotzdem ein Raumschiff.
Nein, kein Raumschiff.
Nee, also im Meer.
Aber Moment, in Half-Life 3 ist doch die Borealis mehr oder weniger, mit der fliegst du doch dann rum.
Half-Life 3?
In dem Text. Es gibt, okay, vielleicht verwechsel ich gerade das Schiff, aber ich glaube, das gibt. Nein, das. Naja, was ich meine ist, es gibt Epistle 3, das ist ein Text, verfasst von den Autoren oder von einem der Autoren der Originalgeschichte, der quasi das, was sie mit Half-Life 3 vorhatten, zusammengeschrieben hat. In so einer, mit vertauschten Namen und so, in so einer Fake-Geschichte. Mhm. Und da reisen sie einen Großteil des Spiels in einem Schiff, was gleichzeitig sich in verschiedenen Zeitdimensionen befindet, sodass gewisse Teile fertig gebaut sind, gewisse Teile woanders sind. Also so habe ich es nur gelesen.
Das erklärt sich vielleicht durch Half-Life 2 Episode 2, weil da sagen sie dann, hey, hier, wir haben die Borealis gefunden, irgendwo in der Antarktis. Und da siehst du dann, was sind die Borealis? Und dann steht da Aperture Science. Und dann stellt sich heraus, dass die Konkurrenz irgendwie mit dem Schiff da in der Antarktis gelandet. Und eigentlich sollte Half-Life Episode 3 darauf hinauslaufen, dass sie da hingehen und gucken, was da los ist, weil sie, glaube ich, mit der Technik von Aperture Science dann arbeiten wollen.
Also es ist auf jeden Fall also ich habe mir das einmal durchgelesen und es lohnt sich. Also wirklich jeder, der Interesse hat, nachdem wir hier durch sind, kann sich echt nochmal eine Zusammenfassung oder so angucken oder eben das wirklich lesen. Da kriegt es dann straight from the horse's mouth, weil es echt, also es ist so, wie sie die Geschichte geplant hatten. Und es wird so erzählt, dass du eigentlich das ganze Spiel nacherzählt bekommst. Und das finde ich ziemlich spannend, weil alles, was da geplant war, ist wieder mal richtig geil. Vom Level-Design bis hin zu den Ideen, was man da machen muss, bis hin zur Story, also richtig gut gemacht. Ich habe wirklich geheult innerlich, dass das nicht rauskam.
Es gibt ja ein Projekt.
Wollte ich auch gerade sagen.
Okay, dann machen wir Projekt Borealis.
Genau, Project Borealis.
Mann. Da versuchen...
Alter, wir beide, ne? Und du auch.
Und du auch. Du bist auch okay.
Genau, also versuchen wieder irgendwelche Modder und Fans halt jetzt nachzubauen. Wenn
die sind sogar schon relativ weit. Die haben sogar gesagt, wir brauchen keine weiteren Assets mehr. Wir sind jetzt am Bauen. Also die produzieren.
Das sieht auch echt ganz
gut aus. Das finde ich auch krass von Valve. Weil ganz im Ernst, hier, Nintendo hat ja immer Probleme, wenn Modder irgendetwas machen. Valve sagt so, oh, ihr wollt Black Mesa, ihr wollt das hier nochmal neu machen, Half-Life 1. Das ist ein guter Plan. Macht mal, müssen wir nicht machen.
Ja, wir publishen es dann.
Wir publishen, ihr könnt auch Geld verdienen. Ja, genau. Wir nehmen ein bisschen mehr, aber ihr kriegt auch ein bisschen.
Das ist es nämlich. Warum nicht? Wenn ihr für uns senden wollt, kein Problem. Wir nehmen die Werbung und ihr könnt ein bisschen was zahlen. Ist hier für euch auch Event. Und ihr macht Inhalte.
Ihr könnt ein bisschen was zahlen, genau. Ja, so macht
der Erlebnispark, der Rockies Erlebnispark.
Das ist unglaublich. Okay. Also Black Mesa zum Beispiel ist ja als Mod gestartet und irgendwann haben sie dann auch mit Valve irgendeinen Deal geschlossen. Jetzt kriegst du es über Steam und kannst es kaufen.
Counter-Strike brauche ich nicht erwähnen. Natural Selection. Warte mal.
Moment, aber der Unterschied ist...
Stanley Parable. Team also Fortress. Das sind jetzt nur ein paar.
Ja, aber der Unterschied ist Team Fortress. Bei Counter-Strike zum Beispiel, da hat sich Valve die Mod-Idee gegrabt und das eigene Spiel vertrieben. Damals mussten sie es, glaube ich, noch. Aber jetzt sagen sie einfach... Nee, nehmt unser Spiel und unsere Geschichte und macht ein eigenes Spiel draus und verdient damit Geld. So, das ist schon
cool. So haben sich die Zeiten geändert.
Kommen wir vielleicht zum Prolog hinaus?
Wir kommen jetzt mal hinaus.
Ja, du hast noch nicht ewig Zeit, aber es ist wirklich, Mann, es ist wirklich spannend.
Ich wollte die Borealis einwerfen, weil die eben in Half-Life 3 eine große Rolle spielen sollte und eben diese Connection nochmal zu Aperture Science schließt. Ja. Aber genau, das ist im Prinzip, das ist vor Half-Life 1 passiert und dann springen wir jetzt im Prinzip in die Zugfahrt. Wo Gordon Freeman, haben wir jetzt gerade nicht auf dem Schirm, ob erster Arbeitstag oder nicht, aber zumindest seinen Arbeitstag antritt. Und das geht ja alles recht gemächlich los. Wird erstmal irgendwie noch gesagt, du wirst schon erwartet, er kommt, glaube ich, zu spät oder irgendwie sowas. Er kommt zu spät zur Arbeit.
Wenn die scheiß Bahnfahrt so lange dauert,
ewig lang, was du alles da siehst. Und dann kommt noch Werbung, ey, wenn du Verwandte hast, ne, dann sag uns Bescheid, die können hier ruhig arbeiten.
Und ich finde es ja auch, jetzt kommen wir auch zum ersten Mal zum G-Man, was ja eine super mysteriöse Figur ist. Die beste Figur, genau. Es funktioniert, finde ich, immer bei sowas, jemanden irgendwie da reinzustellen, den du nicht erklärst. Ja. Wo du alles zu denken kannst, der einfach nur mysteriös...
Die Antithese eines George-Lucas-Charakters, wo alles erklärt werden muss. Ja. Wo kommt die Macht? Es sind kleine Medichlorianer.
Genau, ja. Der muss sogar am Anfang, der muss ja gar nichts sagen oder machen. Der steht einfach nur, du siehst ihn im Hintergrund irgendwo mit Leuten reden, dann siehst du ihn plötzlich nochmal. Ja. Er sieht schon, okay, G-Man wird er ja auch nur genannt von den Fans. Die haben damit angefangen, weil er halt aussieht, als wäre er vom Government, als wäre er halt irgendwie G-Man.
Nicht nur das, weil ich glaube, auch sein Multiplayer-Charakter G-Man heißt.
Ah, stimmt, okay, so hieß das die, kann Datei,
aber auch,
die Datei.
Okay, hieß so. Dann ist es wahrscheinlich daher.
Aber dafür kommt dann, das G muss ja irgendwo herkommen und da meinen sie da auch Government wahrscheinlich. Mhm. Ja, jemand vom Staat.
Ich meine, er sieht halt aus, als wäre er vom FBI oder von irgendeiner Anti-Alien-Behörde auf seinem Aktenkoffer. Genau. Und wie gesagt, das ist aber eben nur ein geschickter Schachzug von ihm, mehr oder weniger. Aber da kommen wir später zu. Ich will nur, also wir müssen ihn ja nicht auflösen. Ich glaube, man weiß auch
nicht. Kann man nicht auflösen.
Kann man nicht,
ja. Aber man weiß zumindest, er arbeitet nicht für die Regierung, glaube ich. Nicht für unsere, sagen wir es mal so.
Also er ist auf jeden Fall, er ist auch ein multidimensionales Wesen, könnte man schon so sagen. Weil
halt für das mächtigste Wesen in Half-Life.
Auf jeden Fall.
Ich meine, er steuert die Zeit. Und er ist nur der Vasalle von irgendwem, der über ihm noch steht. Also das ist ja das Krasse.
Muss ja, weil sonst müsste er diesen ganzen Hässel ja gar nicht anschieben, weil sonst könnte er sagen, ich bin das mächtigste Wesen, ich regel, dass alles cool ist, wie ich es haben will.
Das stimmt.
Aber warum muss er dann noch irgendeinen komischen Wissenschaftler
ja, ich glaube,
und dann wird er von Bodyguards aufgehalten.
G-Man.
Ja, Half-Life 2.
Ja, stimmt.
Das Ende von Half-Life 2, da sollte Gordon ja wieder in Stase gesetzt werden. Ja, und Alex sollte auch irgendwie mitgenommen.
Brechen das ab.
Und dann wird dann die Zeit angehalten und dann kommen die Vortigons so und kommen und nimm Gordon und Alex mit, damit sie am Fuß der Zitadelle wieder starten.
Ich finde, das zeigt aber eigentlich genau das, was ich meine, nämlich, dass der G-Man so mächtig ist, dass es mehrere Vertigos, das ist deren Brot und Butter sozusagen, sich so zu kommunizieren. Ne? Das, was sie da machen, können die. Und trotzdem braucht es mehrere davon. Mhm. Du könntest jetzt auch sagen, die ganze Rasse, man weiß ja nicht, wie viele von denen wirklich daran arbeiten, um diesen einen G-Man zu besiegen sozusagen. In diesem kurzen Moment, in einem Zeitfenster, wo sie nur wenig Zeit haben. Also, der ist mega mächtig. Und ich glaube, ich hoffe, dass man irgendwann noch mal an den Punkt kommt, wo es um den G-Man geht und um seinen Boss. Aber ich kann mir vorstellen, dass das einfach ein Das ist halt nur, die wollen das nicht auflösen.
Es ist auch viel cooler, es nicht aufzulösen, weil
ich will's aber doch
irgendwann wissen. Ich natürlich auch, aber
es gibt ja die Theorie, es ist Gordon Freeman aus der Zukunft.
Ja, ja. Das ist meine Lieblingstheorie.
Ja, meine auch.
Das ist, aber es passt nicht so recht, weil die sehen sich, finde ich, nicht so ähnlich, aber man könnte es so hindrehen. Ja, ich finde, wenn du sie nebeneinander siehst, sie sehen schon nicht wirklich ähnlich aus. Schon, ja. Aber okay, es sind beides kaukasische Leute. Okay, bei dem einen den Bart und die Brille weg und einen Anzug an, okay.
Und eine Cappy off.
Vielleicht mit der Grafik-Engine von Half-Life 1, okay.
Ja, genau, damit wird's wieder passen.
Aber die Augenfarbe ist dieselbe. Ich glaube, darüber haben das viele Leute. Ich glaube, beide haben grüne Augen. Ich glaube, daran liegt's.
Aber man weiß halt noch nicht mal, ist der G-Man jetzt gut oder böse?
Das
und
weiß man echt nicht. Ne?
Das macht's ja auch so spannend.
Er ist für mich ein Agent des Chaos, der wirklich ganz einer dritten Entität dient und nicht...
Ich glaube auch, der ist nicht so ganz koscher. Also so richtig, also er ist ja dafür unter anderem mitverantwortlich, dass die Combine dann auf die Erde kommen. Zumindest gibt es spekulationsweise, wird das so gemutmaßt, dass er nämlich dieses Material, was in diesen Strahl geschoben wird von Gordon, dass er das davor irgendwie ausgetauscht hat. Aber da gibt's ja unfassbar viele im Netz. Irgendwelche Leute lesen zwischen den Zeilen und interpretieren noch mega viel rein. Aber all das ist ja so spannend. Und sobald du den auflöst, zerstörst du dieses Mysterium. Und das ist super schwer. Das kennt man ja bei Serien, gute Enden für Serien zu schreiben. Mhm. Und wie schwer muss es dann sein, eine zufriedenstellende, befriedigende Erklärung für den G-Man zu finden? Das ist fast unmöglich, ohne dass er uncool wird.
Na, sie hatten genug Zeit, aber es stimmt jetzt so. Was du machen kannst, ist, du kannst das Mysterium so ein bisschen lüften, aber dann merkst du, diese Kiste steckt in einer viel größeren Kiste. Also dann geht's eben um die Leute dahinter und deren Motivation, die du nicht erfahren wirst. Mhm. Auch dieses komische Vieh in Half-Life 2, der eine böse Wissenschaftler, der ist vielleicht gar kein Wissenschaftler.
Green.
Heißt der Green?
Ja, der Stadtleiter von City 17.
Genau. Der mit den Bösen zusammenarbeitet, genau. Und dann die Stadtleiter City 17. Genau, der berichtet ja wiederum diesen komischen, dieser Made, dieser Gehirnmade, erstattet er Bericht.
Ja.
Und über die weiß man ja auch nichts, außer dass sie in Episode 2 dann nochmal relevant werden, weil sie dann am Ende auftauchen. Dazu kommen wir wahrscheinlich in 3 Stunden dann.
Ja. Dazu kommen wir wahrscheinlich nicht mehr.
Vielleicht sollten wir einfach verschiedene Folgen machen.
Ja,
ich glaube, wir kommen hier nicht so weit, dass wir... Wäre schade, wenn wir das jetzt gar nicht durchmachen können.
Nee, ich befürchte auch, dass wir wahrscheinlich mehrere Teile machen müssen. Wir gucken mal, wie wir kommen heute. Ich finde es ganz schön, jetzt einfach auch ein bisschen freier darüber zu reden, weil wir echt viel Emotionen da drin haben und auch viele offensichtlich gerade teilen wollen. Und zu den Vortigons wollte ich nämlich auch noch sagen, die sind so eine Art Schwarmintelligenz, die sowohl ihre Gedanken nicht nur im Raum teilen, also sondern auch über die Zeit. Das heißt, die sind sozusagen auch ein bisschen wie der G-Man.
Ja, ja, sieht man ja auch.
Relativ allmächtig, weil sie eben das wissen, was die Vortigons, ihre Brüder in 100 Jahren denken und gerade erleben. Und sie wissen das, was vor 100 Jahren passiert ist und immer weiter darüber hinaus.
Das heißt auch, sie wissen auch alles, was Gordon der Rasse angetan hat. Ne?
Genau.
Das und wissen alle. Das muss man irgendwie auch...
Und trotzdem sehen sie ihn als Erlöser.
Ja, naja, wo
Gordon genau, das wird. Ist ein bisschen komisch, aber es gibt, kurz bevor man in Half-Life 2 nach Nova Prospect, dieses Gefängnis, kommt, da redet man...
Oh, cool.
Das ist so cool.
Ameisenlöwen.
Genau. Kurz nach den Ameisenlöwen, kurz bevor, also wobei die kommen ja mit ins Gefängnis, aber kurz bevor man noch mit den Stress hat, die kann man ja dann erst kontrollieren. Mhm. Da ist so ein Zwischencamp mit nur so Vortigons. Und die, wenn man da hingeht, wenn man vorbeigeht, verpasst man das. Weil wenn man da hingeht, dann labern die recht viel. Zwei unterhalten sich und einer labert dich zu. Und diese Unterhaltung, das habe ich jetzt schon mehrmals in so Lore-Analyse-Videos gesehen, dass Leute da unfassbar viel Informationen über die rausziehen. Dass sie nämlich, also die geben dir wirklich Hinweise, was eigentlich nur Gordon wissen kann, was die wissen und so, was dann eben aussagt, okay, die haben eben diese Überzeitebene Schwarmintelligenz. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll.
Ja, ich Schwarmintelligenz, das hast du schon.
Schwarmintelligenz,
aber die über Zeit geht.
Genau.
Ja, so.
Ja, ist auf jeden Fall eine
Chronoschwarmintelligenz.
Ich meine, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Nee,
das ist ganz vorstellbar. Aber es ist mega spannend für eine Rasse, so zu leben.
Total.
Man fragt sich eigentlich, warum haben sie, wie konnten sie überhaupt unterjocht werden? Ne? Aber wahrscheinlich, weil sie eben diese eine Führerfigur hatten, die dann korrumpiert war.
Genau, die Combine wussten offensichtlich also genau, wo der wunde Punkt ist. Ja. Keine Ahnung.
Naja, vielleicht ist es halt wie bei Bienen, ne? Also, dass sie dann halt sozusagen die Bienenkönigin dann, wenn sie korrumpiert ist, dass sie dann die ganzen Drohnen dann hinterher fahren
können. Das könnte sein. Genau, so wurden die auch versklavt. Ja. Weil das macht auch Sinn, dieses riesige Baby und damit einem Riesengehirn.
Sieht zwar ein bisschen anders aus als die Vortigaunts, aber wenn es deren Anführer, deren...
Ja, aber es ist halt zumindest ein Sammelgehirn. Da kann man alles schön speichern. Das ist wie ein Server, der nie landet.
Speichert nichts in die Cloud.
Naja, du hast schon gesagt, der G-Man tauscht potenziell diesen Stein
aus. Genau, also das weiß man natürlich nicht. Alles, was wir eigentlich über den G-Man sagen, weiß man nicht. Das ist immer so ein bisschen Interpretation, Spekulation, genau.
Ja, aber das Gute ist ja, oder das Interessante daran ist ja, dass dadurch ein Portal zwischen Xen und der Erde entsteht. Und ich dachte immer, das ist dann jetzt die Invasion, klar, darauf haben alle gewartet, aber dann wäre es nicht Valve, wenn es so einfach wäre, sondern die sehen da einfach eine Möglichkeit zu flüchten von ihrem, ihrem Los, ne, die armen Schweine.
Die sind im Prinzip trapped in Zen.
Ja, und die wollen da raus.
Straight out of Zen.
Die sehen die Möglichkeit, ja. Und dadurch kommen sie dann in unsere Welt, ne, und da sind dann natürlich auch jede Menge Bösewichte dabei.
Und es ist ja völlig natürlich, dass sie dann erstmal in dieser neuen Welt sofort
durchdrehen
und kämpfen und so, weil sie kommen auch gerade aus einem krassen Krieg, da würde ich auch nicht irgendwelchen Erdlingen vertrauen.
Ja, plus sie sind ja auch immer noch sie sind ja in einer fremden Welt und sie sind immer noch
beeinflusst,
weil das ihr Führer ja noch da ist. Und das ist alles mega interessant. Und die Combine werden natürlich dadurch auch aufmerksam auf die Erde. Und das löst ja eigentlich erst den 7-Stunden-Krieg aus und den ganzen Part von Half-Life 2.
Genau.
Also, mega komplex das alles, wenn diese eine Probe und vielleicht endet das Ganze auch. Wir haben ja über Zeitsprünge geredet. Vielleicht ist der dritte Teil, die einzige Lösung, ist irgendwie diese Probe
auszutauschen.
Verändern, auszutauschen, sodass diese ganze Kaskade nicht mehr stattfinden kann. Mhm. Weil das sehe ich als einzige Möglichkeit, um überhaupt aus dieser Geschichte wieder rauszukommen.
Aber ist dann nur gut für die Menschen. Die Vortigaunts werden dann immer noch unterjocht sein.
Ja, das ist dann ein Problem für Half-Life 4.
Es ist Problem der Vortigaunts und nicht Menschenproblem.
Ja, naja, der heißt Free Man und nicht Free Vortigaunts.
Ja, oh, finde ich gut, finde ich
auch
gut.
Schön zwischen den Zeilen.
Naja, aber es ist natürlich, wäre traurig, aber es wäre ein Opfer. Vielleicht bringen dieses Opfer die Vertigons und hoffen dann darauf, dass Gordon ihnen dann hilft. Alter, ist mega komplex. Ich bin so gespannt, was passiert.
Auf jeden Fall. Und ich bin auch gespannt, wie viel uns Alex, also Half-Life Alex, darüber noch verraten wird, ob da überhaupt sehr viel Story, mit dem man das weiterspinnen kann, noch irgendwie reingebracht wird.
Ein bisschen sicher.
Bisschen
natürlich. Die wissen schon, dass sie schuldig sind.
Auch jetzt in den letzten Gameplay-Schnipseln, die veröffentlicht wurden. Also ich muss ja auch sagen, was ich ganz stark mit Half-Life verbinde, ist das Sounddesign. Diese ganzen Sounds vom hin zu lädst deinen Anzug wieder aus, dieses oder auch immer dieser Alarmsound um diese Tore in City 17 und dann diese Frauenstimme, die irgendwie so Durchsagen macht und so, und all das hörst du auch genauso wieder in dem Trailer, und das hat mich schon so zurückgebeamt. Und überhaupt ist die Stadt, die breitet sich ja selbstständig aus, was auch so eine coole Idee ist, diese Stadtmauern, die sich die ganze Zeit so weitergraben.
Das ist unfassbar, oder? Ich meine, das hat so viele geile Ideen, die bis heute noch in keinem Sci-Fi-Film oder Serie verwendet wurden, ne? Und das ist von vor 20 Jahren. Also es ist wirklich krass. Ich warte, seitdem warte ich auf einen Film oder eine Serie, die dieses Gefühl der Unterdrückung wirklich mal darstellt irgendwie. Also so, dass man es auch greifen kann, nicht einfach nur in einem Nebensatz erwähnt und dann ist Tom Cruise wieder in irgendeinem Flitzer unterwegs, sondern einfach, dass man das Gefühl hat, fuck, hier ist absolut keine Chance. Du wirst unterjocht von Kräften, so müssen sich amerikanische Ureinwohner gefühlt haben, von Kräften, die so viel stärker sind als du. Du kannst nichts machen. Ja. Du kannst höchstens eben wie Breen quasi auf die andere Seite wechseln und zum Verräter werden. Oder du kannst dich halt in den Untergrund begeben, ne? Und leben wie ein Tier. Also das ist Hammer. Ach. Diese Stadt, Entschuldigung, sind wir denn schon bald? Nee, wir sind noch
nicht bald.
Wir haben noch.
Aber wir haben auch schon viel gesagt, wir müssen später dann nicht nochmal alles sagen.
Also chronologisch können wir quasi aufgeben, wir können immer mal.
Aber wir können ja sagen, was passiert. Half-Life 1, Stein wird reingeschoben, Aliens kommen, Soldaten kommen, wollen alles vertuschen, schaffen es nicht, schicken eine Atombombe los. Einige Wissenschaftler konnten flüchten, Gordon Freeman flüchtet auf den Planeten Zen, tötet dann dort diesen
Nihilanten,
kriegt dann Jobangebot vom G-Man und wird dann in Stase gesetzt.
Ja,
und dann ist ein Zeitsprung von 20 Jahren.
Sehr schön, das ist Half-Life 1 sehr gut zusammengefasst, weil, wie wir schon häufiger gesagt haben, im Spiel wird ja gar nicht so viel Story durchgehend irgendwie.
Nö, genau. Ja. Du musst warten, du musst zwischen den Zeilen lesen.
Ja,
der 7-Stunden-Krieg, da steht zum Beispiel bei Professor Kleiner in seinem Büro, in seinem Labor, ein Zeitungsartikel. Siehst du halt einfach so, Breen übergibt die Erde, 7-Stunden-Krieg vorbei, oder Erde hat nach 7 Stunden kapituliert. Muss man auch überlegen. Nach 7 Stunden hat die Erde einfach mal aufgegeben.
Man muss wirklich allein das sagen.
Was muss passieren?
Wie schlimm muss das gewesen sein?
Ja.
Das und kannst du ja gar nicht, dass die ganze Erde nach 7 Stunden aufgegeben hat.
Die, nach 7 Stunden und die Hauptstadt der Menschen, beziehungsweise die Zitadelle, wo die Combine dann alles aufbauen, ist irgendeine osteuropäische Stadt. Jetzt überleg mal, was mit den anderen Großstädten dann passiert ist.
Mhm. Ja. Wobei es oder ob ja die überhaupt noch stehen.
Also, ja. Die Zahl verrät ja schon was darüber, dass es viele Städte gibt, die nach dem Konzept funktionieren. Und das ist ja die Hauptstadt City 17, was auch strange ist. Ich würde die City One nennen, aber okay.
Zero, One,
irgendwas. Ja, aber allein das ist doch geil, dass du halt siehst, okay, es gibt mindestens 16 andere Städte, die genauso sind.
Das oder
ist
mehr.
Irgendwie cool. Oder natürlich wahrscheinlich viel mehr.
Ja. Das ist ja cool. Und ich vermute, das hängt ein bisschen mit diesen Portalstürmen zusammen, die ja durch diese Kaskade entstehen, wo halt überall sich auf der Erde Portale auftun, wo dann die Combine und alle Senfviecher irgendwie durchkommen können. Und ich meine, so mehr dieser Portale es gibt, desto unübersichtlicher wird ja so ein Krieg. Du baust eine Front auf und plötzlich sind da dir ein Portal und alle rennen dir von hinten
die Bude. Und wir haben ja auch schon gesehen, die Soldaten in Half-Life 1, die haben ja relativ wenig Chancen. Und das war nur gegen, sag ich mal, nur eine Rasse sozusagen. Ja. Aber das ist ja ein Konglomerat aus verschiedenen Aliens, die halt alle verschiedene Fähigkeiten haben. Wie die alle, ich muss ständig auch an Halo und die Allianz denken, die ja auch sich einfach nur wie das römische Imperium ausbreiten, indem sie andere Völker sich unterordnen und assimilieren, so wie die Borg auch. Also ich halte die für eine unfassbare Bedrohung. Also ich finde das auch gut gemacht. Das ist eine echt greifbare Bedrohung, eine Alien-Allianz. Ist immer sehr schwer, die zu besiegen, ne? Weil
die Technologie, die sie haben, das ist ja so eine Mischung aus, ich sag mal, Fleisch und Metall, also dieses fliegende Ding, das irgendwie so wie ein Tier aussieht in Half-Life 2.
Oh ja,
das ganze auf dieser, und die Strider, die dann auf dich zukommen.
Die Strider sehen so eklig eigentlich aus.
Also diese dreibeinigen Viecher, die eigentlich wie aus Krieg der Welt kommen.
Ich liebe die auch,
Die Leute aufspießen und vorne noch so ein Plasmagewehr haben. Also
stimmt, die sind mega Krieg der Welten ähnlich.
Ja. Und plus, das steht hier auch drin und ich hatte es auch ganz vergessen, wie sie auch die Städte unter Kontrolle bringen. Ja, sie haben, Moment, ich muss gerade nachgucken, wie das heißt. Ich hab's nämlich, du hast
es
mal ein Unterdrückungsfeld, so wird es genannt. Und ich dachte mir, ich wusste nicht genau, als ich es gespielt habe, wofür das eigentlich da ist. So, man weiß nur, okay, ein Unterdrückungsfeld. Ich dachte vielleicht, es sorgt das dafür, dass die Leute mutlos sind oder so irgendwie ihre Psyche beeinflusst. Aber nein, es sorgt dafür, dass sie sich nicht fortpflanzen können. Was wiederum dafür sorgt, dass die Combine ganz sicher wissen, mit wie vielen Menschen es sie zu jeder Zeit zu tun haben und das eben wie eine Population so kontrollieren können. Ne? Und gleichzeitig, das wusste ich diesmal nicht, dass sie in den Wasser in der Wasserversorgung so Stoffe sind, die Menschen so latent vergessen lassen. Mhm. Was natürlich wunderbar ist, weil es sorgt dafür, dass sie noch einfachere Sklaven werden, weil sie eben sich gar nicht dran erinnern, dass sie unterjocht wurden.
Ja.
Und dann das ganze Gelaber von Breen und so dieses tägliche
Propaganda, überall Fernseher, Radio, du siehst überall sein Gesicht, wie er erzählt, willkommen in City 17 und so weiter. Hier ist alles cool, hier ist alles gut, glaubt einfach an die Combine und macht einfach das, was sie sagen, dann passiert euch auch nichts. Aber vielleicht hat er auch nur gut gemeint, ne?
Ich glaube, er wollte sich in erster Linie selber schützen.
Ja, Breen ist
ein kleiner Schleimer.
Breen ist ein super Arschloch. Auch schlimm, du hast ja schon geschrieben, dass sie gesagt, dass sie aus Wesen mit Technik andere Wesen schaffen. Ne? Es gibt ja dann auch
die Combine-Soldaten.
Die Combine-Soldaten, wo man später, erst viel später in der Zitadelle rausfindet, dass das ja mehr oder weniger Menschen sind, die halt wahrscheinlich nicht mitmachen wollten, ne? Die dann so irgendwie gemacht, umgebaut wurden.
Das sind ja so eklige, dürrte Menschen, die irgendwie nur noch auf so Stummeln laufen.
Genau, nur noch Stumpen, alles ersetzt, furchtbar.
Ja, es ist wirklich, also was Half-Life 2 vor allem sehr gut macht, ist diese apokalyptische Welt zu zeigen, irgendwie diese, wenn du da in City 17 schon ankommst, du raffst ja sofort, sobald du den Bahnhof verlässt, so irgendwas stimmt hier nicht. Die Menschen fühlen sich ja offensichtlich nicht wohl und läufst da durch die Straßen und du siehst ja auch immer, die haben auch sehr viel schon dieses Environmental Storytelling nach vorne getrieben damals, indem da halt irgendwie...
Aufheben.
Aber durch solche Sachen kriegst du halt einfach ein Gefühl dafür, was da gerade der Status Quo ist in dieser Stadt und auch diese ganzen Momente, wo du irgendwie, ich glaube, selber teilweise gerade flüchtest und dann siehst du aber, eigentlich willst du durch diesen Hausflur und dann siehst du aber, wie so Combine schon so wütend an irgendeiner Tür klopfen, dann musst du schnell rechts rein und irgendein Citizen hilft dir auch und sagt, ja, schnell rein, Dr. Freeman und so. Das ist alles, das ist so cool.
Das ist schon so cool, weil die wussten irgendwie, dass du kommst. Es ist ja nicht so gewesen, dass irgendwie jemand gesagt hat, dass jetzt Gordon Freeman kommt, aber irgendwie wussten sie das. Keine Ahnung, wie
wahrscheinlich. Der G-Man sprintet immer so vor Gordon her und sagt, da kommt gleich.
Vielleicht waren es die Vortigons, die dann irgendwann gesagt haben, kommt Gordon Freeman zurück,
das
irgendwann
muss es kommt sein.
Er ist der Auserwählte, er ist der Freeman. Er würde uns alle befreien, weil am Ende von Half-Life 1 denkst du halt einfach nur so, ja okay, nächstes Spiel, keine Ahnung, was passiert, weil Black Mesa wurde genugt. Was passiert jetzt? Und irgendwie alle, die dich sehen, immer so, Alter, es ist Du bist wieder Master Chief. Du bist wirklich? Wieder Doom Slayer.
Ja. Jeder ja. kennt dich.
Alle kennen dich, alle wissen, was los ist, alle haben auf dich gewartet.
Ja, ich meine, ja, wenn du der eine Dude bist, der halt irgendwas gemacht hat, wenigstens. Klar, dann bist du zum Helden. Das ist halt lustig, weil er halt der Typ ist.
Ja, genau.
Lauch irgendwie, Brille.
Er könnte sogar alles verursacht haben.
Genau, sie könnten super pisst auf ihn
sein. Ja, er hat nur Befehle befolgt. Also er hat nur super.
Okay. Genau, und die Combine haben auf jeden Fall ja dieses, den Supersoldaten zu züchten aus Wesen. Das wollten sie ja ursprünglich mit den Vortigons machen. Und das führen sie jetzt einfach bei der Menschheit weiter. Das war super praktisch. So, ey, das ist ja noch so ein Planet, den wir unterwerfen können.
Ja, warum nicht? Das ist für die normal Business as usual. Ja, Business as usual. Es wirkt, als wäre dieses City 17, dieses ganze, was sie da aufbauen, dass das schon etabliert wäre, dass das etwas ist, was sie halt häufiger machen.
Das ist so ein System, also, genau. Die schicken so ein City-Paket auf irgendeinen Planeten und dann breitet das sich da halt automatisch aus. Mega, mega smart.
Ja, ist ja schlecht.
Auch die Zitadelle, glaube ich, baut sich ja selber immer höher.
Du siehst die bewegt ja immer, sich auch immer.
Genau, du siehst ja immer diese Teile da langfahren. Und Half-Life 2 hatte damals eine super coole Grafik, aber wenn man jetzt reinschaut, sieht man schon so ein bisschen schwache Texturen. Ich finde, es immer noch gut gealtert, man kann es immer noch gut spielen. Ich habe es kurz vor Weihnachten nochmal gespielt. aber ich habe jetzt ja in den Half-Life Alyx-Trailern und so gesehen, Mann, sieht das alles gut aus.
Ja, das ist echt krass.
Boah, freue ich mich da jetzt nochmal in aktueller Grafik und so das zu erleben, dass das
wird so toll.
Das ist nicht mehr lange hin.
Haben wir hier schon ihren Roboter erwähnt? Der auch so fantastisch
ist. Oh, Doc.
Doc. Ja, nee, haben wir nicht.
Haben
Alyx noch nicht erwähnt. Die erste
Alyx haben wir schon erwähnt. Also
okay, aber nicht so da. Also sie ist ja mega wichtig auch.
Ja, stimmt.
Die ist so gut gemacht. Also als Charakter. Mhm. Eine richtig gute, eine der wenigen Frauen in Videospielen, die mir instant gefallen haben, weil sie irgendwie glaubwürdig ist, sympathisch. Ich habe mich direkt in sie verliebt und so. Und sie sieht gut aus, also, aber ohne übertrieben. Ja. Ne? Sie rennt
auch nicht so übertrieben badass, sondern sie hat halt auch Schwächen. Sie hat Stärken, aber trotzdem ist sie immer, sie ist tough. Mhm. Sie ist richtig gut.
Tough
und halt auch ein smarter KI-Kamerad. Und ist auch nicht so ein Kamerad, wo du so einfach sagst, Alter, folgt mir jetzt, komm jetzt mal hinterher, sondern die hat damals schon echt gut funktioniert als KI-Kamerad.
Die Monologe, also die Monologe, die Dialoge, also es sind Monologe, aber die Art, wie sie miteinander reden und so, das ist alles total, man will instant, dass die immer dabei ist, ne, und man leidet mit ihr und dann ihr
Gorn,
Hund.
Wie sie mit Gorn gesprochen hat, nachdem gesagt wurde, ey, Dr. Klein hat uns gerade zur Fortpflanzung aufgerufen. Also, ich dachte, da guckt sie einen noch so komisch an und ich dachte so, okay.
Schnack.
Sie ist mega smart auf jeden Fall.
Ja. Aber ihr Roboterhund, den sie dann hat, wo du mit dann zum ersten Mal die Gravity Gun bekommst, mit ihm erstmal ein bisschen Ball spielst.
Was für eine coole Tutorial-Idee. Also,
echt cool.
So wird dieser Charakter eingeführt, der dir später noch hilft und so. Mhm. Aber gleichzeitig lernst du diese Gravity Gun kennen, die ja auch einfach mega cool ist. Also damals war Physik der neue heiße Scheiß und das spielen sie ja auch noch aus. Das ist ja auch Valves Ding. Sie bringen es nicht nur so ein bisschen rein, so hier ist die Technik, sondern sie nutzen es auch, bauen es in die Geschichte ein, haben smarte Ideen. Es hat so Bock gemacht, mit dieser Gravity Gun rumzuspielen einfach. Ja.
Und dann, wo du am Anfang gesagt hast, oh Mann, ey, es wäre so cool, wenn ich irgendwann Menschen grabben könnte, Schnitt. Am Ende, wo sie dann dieses Upgrade rausgehauen haben, dachte ich so, oh, ich bin der stärkste Mensch der Welt.
Man fühlt sich niemand so mächtig, genau. Es ist fantastisch. Aber ganz kurz will ich eine lustige Sache zu den KI-Kameraden sagen. Alyx ist wirklich recht smart, aber auch, die ist ja unsterblich in den, also wenn du dich doof hinsetzt, dann setzt sie sich genau in die Schusslinie und dann kann sie die ganze Zeit beschossen werden. Aber was ich viel lustiger finde, sind diese ganzen Rebellen, die immer wieder, die triffst du ja immer wieder und die sind mir gerade weggestorben, die letzten fünf, und dann triffst du neue und dann sagen die, wir folgen ihnen, Mr. Freeman. Und ich denk schon so, nein, tu das besser nicht.
Mach nicht.
Weil dann begebe ich mich hinter irgendeinen kleinen Baum, der nur für mich als Deckung reicht. Alle werden links und rechts.
Komm nicht mit, wenn du leben möchtest.
Ist aber bei Halo genauso.
Ja, das ist immer so.
Du triffst einen Trupp und denkst schon, okay, wir spielen ja auf sehr schwer. Ihr werdet keine 5 Meter kommen. Und genauso ist
es. Du wirst sterben, du wirst sterben, du wirst sterben und du wirst nicht gut leben.
Ja, genau. Deine Waffe werde ich mitnehmen, den Panzer kriege ich auch.
Und es wird immer witziger, weil die sagen irgendwann auch so Sachen wie, ich fühle mich sicher bei ihnen, und zack, ist der Tod so. Das ist so gut.
Ja, vermeintlich.
Ja. Genau, aber jetzt, wo waren wir denn eigentlich
stehen geblieben? Du kommst in diese osteuropäische Stadt.
Du hast
ja
die Rebellen gesagt.
In
ländlichen Gebieten sind dann immer die Rebellen. Mhm. Deswegen hat man später im Spiel, wenn man aus der Stadt entkommt, mit Hilfe der Rebellen, wo man auch wunderbar sieht, wie einfach wie die Combine sozusagen durch die Häuser gehen und quasi, wenn irgendwo was auffällig ist, direkt ohne Probleme da irgendwie alles aufbrechen und die Leute irgendwie in ihre Zentren, wo sie umgebracht werden oder so, bringen.
Ja, du siehst ja auch am
Anfang komplette Diktatur.
So Razzia-mäßig. Ja. Die Leute stehen da so mit erhobenen Händen vor den Wänden oder Exekutionen und so weiter.
Das, man schafft es halt gerade so wegzukommen aus der Stadt.
Genau.
Nee, du kommst nicht raus aus der Stadt. statt, sondern doch, du kommst erstmal in das Labor von Dr. Kleiner.
Ich rede jetzt nur von den ländlichen Gebieten, dass sobald man da hinkommt, merkt man halt, dass sich da in den Höhlen und überall, wo es halt geht, die Menschen, sag ich mal, zusammengeschlossen haben, um zu rebellieren. Aber sie haben natürlich, ihnen fehlt der Anführer, ihnen fehlt auch ein Ziel, eine Mission. Sie haben halt einfach, das ist ohnmächtig angesichts dieser Übermacht.
Aber würde ich ganz kurz, das dauert auch nur eine halbe Minute, das zusammenfassen, wie wir da hingekommen sind auf die ländlichen Gebiete, weil in Dr. Kleiners Labor kommen wir dann an, dann wird einem erstmal kurz ein bisschen zusammengefasst, übrigens, das geht hier ab, Dr. Freeman, und dann haben sie ja diese Portaltechnologie, die Black Mesa bis zu dem Stand entwickelt hat. Irgendwie hat Dr. Kleiner sich das Rezept mitgenommen und in seinem Labor halt aufgebaut. Alex will dann rüber zu ihrem Vater teleportiert werden. Funktioniert auch. Mhm. Allerdings, weil Lamar,
die Headcrab.
Das Haustier.
Können wir noch mal ganz kurz über Lamar reden? Ja, weil es einfach so geil ist, so, weil die nehmen wirklich was du hassen gelernt hast. Die Headcrabs, ich hasse sie wie die Pest. Und dann schaffen sie es, dieses Vieh einem so liebevoll als Haustier aufzuschwatzen, dass du es dir am liebsten wirklich auf den Kopf setzen würdest. Weil es einfach, komm, sei einfach immer dabei.
Die Zähne sind gestutzt. Ja. Deswegen kein Problem.
Der lutscht dir da nur so rum quasi.
Ist doch kein Problem. Lamar, komm doch mal hier rauf. Komm.
Ich meine, wie geil ist das? Das ist eine, deswegen ist Half-Life so, wie es ist.
Das macht genau Dr. Kleiner auch Sachen. So nahbar und sympathisch und so, dass er irgendwie Lamar so liebt.
Er ist vor allen Dingen kein, du merkst halt, das ist der Prototyp-Wissenschaftler, den man gerne hat. Ein Menschenfreund, jemand, der jedes Lebewesen eigentlich retten will, ne? Einfach der ist kein Soldat oder kein zynisches Arschloch.
Und
davon gibt's viel zu wenige in Half-Life.
Das stimmt. Und wofür ich Half-Life auch liebe, ist dieser kleine subtile Humor, weil dann, wenn du teleportiert werden sollst, durch Lamar geht das ja dann kaputt und bei Alex geht schon was schief und zwar fliegt der Stecker raus und man soll den wieder einstecken und Barney sagt, dann hat sich dein MIT-Studium ja echt gelohnt. So, wobei er es in der deutschen Synchro ungefähr so sagt, da hat sich dein MIT-Studium ja echt gelohnt. Die deutsche Synchro von Barney ist so merkwürdig.
Der Sprecher war nicht beim MIT. Ja.
Nee, offensichtlich nicht.
Der kennt das nicht.
Aber ich liebe es. Ich liebe es, weil es so nostalgisch jetzt ist. Barney hat eine super lustige deutsche Stimme. Genau, und dann, das ist ja sehr smart eigentlich für den gemacht gewesen, damit man die Welt kennenlernt, kann man eben nicht mehr teleportiert werden, musste aber immer noch hin und hat dann echt weiten Weg, sich dahin zu kämpfen. Und da kommen ja dann so coole Sachen wie das Luftkissenboot. Wie geil war das eigentlich? Und das hat man ja erst noch ohne Waffe, muss die ganze Zeit ausweichen, ist nochmal kurz in so einem kleinen Gefängnis, muss ich da irgendwie ein Tor öffnen und dann irgendwann kommt man in so einen Tunnel, wo man die ersten Rebellen eigentlich so wirklich trifft, die einem dann nämlich helfen und die haben ja so eine von so einem Helikopter, diese auch unglaublich cool klingenden Waffen, haben sie irgendwie wahrscheinlich abgefallen oder von so einem abgestürzten einfach genommen und so ein Vortigon beamt es so geil an dein Raumschiff und dann kannst du plötzlich mit deinem geilen Luftkissenboot auch noch ballern. Ja. Wie cool ist das eigentlich?
Vergiss den Buggy nicht. Und weil wir, glaube ich, gleich
Ravenholm,
fucking Ravenholm, wie ich Angst hatte.
Das macht mir heute noch Angst.
Ja, holy shit. Ravenholm immer noch super, die Sägeblätter nehmen und schießen. Ja,
wo dann dieser Priester da ist und sagt dann so, hier, nimm diese Schrotflinte.
Ja, super ist, cool.
Wir haben das übrigens damals aus Half-Life 6 Sekunden rausgenommen, weil wir ja nicht nach Ravenholm gehen. Und das haben viele gerafft. Ein paar haben gefragt, warum ist denn Ravenholm nicht drin? Ja. Weil das eine der prägnantesten Sachen ist in Half-Life 2 und da haben dann andere drin geschrieben über den Go-To-Room. Das ist so geil, weil die Leute direkt Kraft haben, warum wir, ne? Weil es nur ein Satz von Alex in dem
Stimmt,
Fall.
Stimmt, ja, mega gut.
Also es ist wirklich total, ich krieg Gänsehaut. Ravenholm ist mit der beste Level, auf jeden Fall. Also einer der
Ich finde das Gefängnis ganz cool mit diesen Ameisenlöwen, wo du dann irgendwann diese Kugel hast,
auch geil.
Und mit diese Pheromone rausholst und dann kommen die raus und greifen die ganzen Combine.
So. Aber Ravenholm ist halt so, es bringt dich so in eine völlig andere Stimmung. So. Plötzlich ist das Spiel ein Horrorspiel und du zerlegst Zombies mit Rasiermesserscharfen
Blättern. Du bist ja auch alleine, so. Du bist nur noch in dieser grauenhaften Welt. Du denkst auch irgendwie, wo sind alle anderen? Ich komme nicht mehr zurück, ich bin verloren.
Und es ist auch furchtbar, weil man sieht wirklich, wie die Stadt auch und die ländlichen Gebiete eingenommen haben. Ja. Wenn man dann diese Raketen sieht, die landen und aus denen kommen die Headcrabs. Ich meine, das ist die ultimative biologische Waffe. Schick da einfach ein paar von diesen Headcrabs rein. Ne?
Das verstehe ich allerdings nicht, weil die Headcrabs sind ja eigentlich Zen-Leute. Also,
die sind doch immer noch gesteuert.
Bin mir nicht sicher, ob die
Xen noch gesteuert
sind. Die Headcrabs sind aber, das müssen wir nächstes Mal klären. Also ich glaube, wir müssen auf jeden Fall noch einen zweiten Teil machen.
Und bleiben auch böse.
Ja, bis auf Lamar.
Außer Lamar.
Ja, das stimmt.
Weil er keine Zähne hat.
Ja. Was ich jedenfalls nur meine, diese Raketen, womit die Headcrabs kommen, die sind ja aus so Combine-Stahl. Das erkennt man stimmt.
Vielleicht haben die auch einfach da reingestopft.
Um noch mehr Chaos.
Aber das meine ich, das finde ich halt eine geile Waffe.
Total,
mega. So die Headcrabs reinschießen, das ist wie ein Alien. Ne? Das ist einfach furchtbar. Du kannst ja nichts machen. Du bist sofort, ist jede Bevölkerung damit überfordert.
Ja.
Und das ist so perfide und so gemein. Ah, geil.
Aber Leute, wir müssen leider Schluss machen.
Nein! Nein!
Es gibt zu viel zu sagen zu Half-Life. Es ist wirklich schade. Ich hoffe, wir schaffen noch einen zweiten Teil vom Release von Half-Life Alyx. Das ist keine Ankündigung, wir hoffen es einfach nur, weil wir konnten nicht über alles sprechen und wir haben noch, glaube ich, ziemlich viel auf dem Zettel und echt Bock. Aber diskutiert doch auch mal in den Kommentaren, weil wir haben vielleicht auch Sachen falsch interpretiert, eurer Meinung nach. Diskutiert das gerne. Man weiß oft nicht, im Half-Life-Universum ist das jetzt falsch oder richtig. Ja, und ansonsten würde ich sagen, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.